Gezeichnet. Big Show 658. Los geht's. Heute mal nicht mit dem deutschen Fußball, sondern mit dem englischen. Man könnte sagen, ausgegebenem Anlass. In beiden Ländern zu Hause ist Andreas Renner. Guten Morgen, Andreas.
Hallo, also natürlich nur geistig und emotional, aber nicht tatsächlich.
Das
Das
ist.
gilt für den anderen Gast viel eher.
Ja, Sven ist physisch nicht nur in England anwesend, sondern Sven hat auch physisch gestern. Ich habe sehr viel Handball geschaut am Mittwochabend, aber ich habe auch einigermaßen viel mitbekommen vom Liverpooler Derby und am Start dort war eben jener genannte Sven Heister für die Süddeutsche Zeitung auch unterwegs. Guten Morgen, lieber Sven.
Hallo Jens, guten Tag.
Sven, wenn man ein Nomen finden müsste, um die Leistung oder den Zustand der Liverpooler Mannschaft von Jürgen Klopp zu beschreiben, wäre es zu böse zu sagen, dass das Ganze Ermattung wäre. Die Mannschaft hat gestern, fand ich, das, was ich gesehen habe, war nicht alles, aber einen matten Eindruck gemacht. Wie war dein Eindruck im Stadion? Weil das ist ja was anderes, als wenn man es kommentiert bekommt.
Das wäre aus meiner Sicht nicht fair, Jens, weil das die Leistung des FC Everton unterschlagen würde. Ich habe schon einige Merseyside-Derbys erlebt, aber die Atmosphäre gestern war gewaltig, um es auf den Punkt zu bringen. Und ich glaube auch, dass das 244. Merseyside-Derby einige Jahre nachhallen wird. Denn das, was die Mannschaft von Sean Dyche gestern da auf die Beine gestellt hat, das war aller Ehren wert. Und dieses 2:0, das haben sie sich absolut verdient. Das war der erste Sieg zu Hause gegen Liverpool seit mehr als 14 Jahren. Und du weißt, wie die Rivalität zwischen diesen beiden Clubs ist. Und dann kannst du dir vorstellen, was dieser Erfolg den Menschen und auch dem Club bedeutet. Vielleicht war das sogar ein Sieg, der ihre eigene Existenz gerettet hat in gewisser Weise. Du weißt, seit Jahren droht Everton sportlich der Abstieg und finanziell die Pleite. Mit dem Sieg gestern haben sie sich, glaube ich, sportlich in dieser Saison gerettet und könnten damit auch für Aufmerksamkeit gesorgt haben, dass sich die finanzielle Situation des Vereins verbessert. Es steht diese Übernahme an von 777 Partners und wie das ausgeht, weiß momentan niemand. Und ich glaube natürlich, all diese erfolgreichen Schlagzeilen gestern, die werden dem Verein helfen. Insofern war das eventuell sogar für Everton wesentlich wichtiger, der Sieg gestern, als für Liverpool, wenngleich dort natürlich die Titelambitionen momentan tatsächlich den Mersey runtergehen zu scheinen.
Ja, Andreas, ich habe diesen Eindruck natürlich, also das mit 777 wusste ich nicht, das ist mir gestern im Kommentar auch nicht aufgefallen, aber ich hatte schon den Eindruck, ich weiß nicht, wie viel du gesehen hast, bissiger waren sie auf alle Fälle, Everton, und ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Chancen gesehen. Darwin Núñez erste Halbzeit gestern, was glaube ich, den er durchaus reinmachen kann, wenn er den Kopf heben würde, aber ansonsten war das eine schwierige Angelegenheit. Geht der Mannschaft von Jürgen Klopp, Andreas, du siehst natürlich nicht alle Spiele von Liverpool. Aber war das gestern mehr Everton? War es in den letzten Wochen mehr die anderen Mannschaften oder hat Liverpool schon das Schärflein dazu beigetragen, dass es eben möglicherweise mit Titel in diesem Jahr nichts wird?
Ja, also zum einen, ich glaube, du gerade in der ersten Halbzeit übersiehst du da ein paar und vor allen Dingen dann auch zu Beginn der zweiten Halbzeit ein paar echt gute Chancen für Liverpool. Also es ist nicht so, dass die
Okay, da
beim
war ich beim
Rückstand von
Handball, da
0-1
war ich
nicht,
beim Handball, sorry.
ist ja auch okay, ja, aber ist nicht so, dass die nicht drei, vier echt gute Gelegenheiten hatten, selbst ein Tor zu machen und für den Ausgleich zu sorgen. Ich glaube, es kann ja beides wahr sein, nämlich deine These, dass Liverpool ein bisschen ermattet ist am Ende einer langen Saison in der Premier League, wo man nicht vergessen darf, die Winterpause gab es zwar in diesem Jahr ein kleines bisschen in der Premier League, aber im Vergleich zu dem, was wir in Deutschland gewohnt sind, ist es immer noch nichts. Die haben zwei Pokalwettbewerbe. Liverpool hat den einen davon gewonnen, den frühen, der im Februar dann beendet wurde. Das heißt, da sind schon alle Spiele gespielt. In der Champions League haben sie gespielt. Wir sind in der Europa League jetzt dann gerade erst rausgeflogen. Also das sind schon Herausforderungen, mit denen dies zu tun haben, dann, das gilt für alle englischen Mannschaften, wo man dann Ende der Saison schon auch mal, gerade bei den Top-Teams, die in allen Wettbewerben lange mit dabei sind, nachvollziehen kann, was da passiert ist. Das heißt aber nicht, dass das, was Everton an Energie und Emotionen in dieses Spiel reingelegt hat, nicht trotzdem absolut beeindruckend war, weil, sagen wir jetzt mal so, rein taktisch und strukturell haben die ja nicht viel anderes gemacht als das, was sie sonst machen. Das ist halt Sean Dyche Football man könnte auch sagen, für heutige Verhältnisse ziemlich altmodisch. aber halt auch anstrengend zu verteidigen mit vielen langen Bällen und mit vielen Umschaltsituationen. Ja, das haben die richtig gut hinbekommen. Und an der Front waren sie Liverpool tatsächlich dann gestern überlegen. Und Sven hat ja schon alles gesagt darüber, wie wichtig dieser Sieg ist, diese Übernahme von Fahad Moshiri zu 777 Sports, die Everton-Fans ja quasi herbeisehen, weil Moshiri in seiner Zeit als Besitzer quasi der Hauptverantwortliche war für den Absturz des Vereins aus den Europapokalrängen jetzt zum regelmäßigen Abstiegskampf. Diese Übernahme, die funktioniert natürlich einfacher, wenn der neue Besitzer oder Investor oder wie immer man das nennen will, dann natürlich weiß, dass TV-Einnahmen aus der Premier League reinkommen und nicht aus der Championship. Und zumindest mal an der Front hat das auf jeden Fall sehr geholfen.
Gut, welchen Eindruck, Sven, macht denn Jürgen Klopp in dieser Zeit? Oder auch die anschließende Frage, ich weiß, Mariano Rivera, der größte Closer der Major League Baseball-Geschichte, wurde ja nirgendwo mehr gehasst als in Boston. Aber als er sein letztes Spiel in Boston gemacht hat, wurde er trotzdem vom Publikum freundlich verabschiedet. Es wurde ihm, glaube ich, sogar ein Geschenk überreicht. Geht man mit Jürgen Klopp bei seinem letzten Spiel bei Everton, geht man da auch mit ihm so um, mit den bitteren Lokalrivalen, oder sind da Sentimentalitäten gar nicht so an der Tagesordnung?
Weißt du, was sie ihm gestern Abend nach Spielende zugerufen haben, auf dem Weg zum Stadionausgang?
Schleich dich und komm nie wieder. Ich weiß es nicht.
You lost the league in Goodison Park.
Das ist nicht
Und
lieb, das ist nicht lieb.
so schön, wie das den Evertonians über die Lippen gegangen ist, so bitter muss das im Kopf von Jürgen Klopp nachhallen. Und ich glaube, so lautstark, wie die das gestern vorgetragen haben, wird das noch einige Zeit bei Jürgen Klopp und all den Sympathisanten des FC Liverpool bleiben. Diesen Eindruck, den wirst du nicht los. Dafür war das gestern viel zu bewegend in jeglicher Hinsicht. Und natürlich, Jürgen Klopp, wenn er gewinnt, dann ist er, glaube ich, der glücklichste Mensch auf dieser Erde. Und wenn er verliert, dann ist er wahrscheinlich der unglücklichste Mensch auf dieser Erde. Das siehst du ihm ja an. An keinem anderen Trainergesicht kannst du mehr sagen, wie das Spiel verlaufen ist. Und diese vergangenen Wochen, die gehen natürlich nicht an ihm spurlos vorüber. Und es kommen natürlich einfach zwei Dinge hinzu bei Liverpool, die ganz entscheidend dazu beitragen, dass sie momentan halt auch ihre eigenen Torchancen nicht mehr verwerten. Der Druck ist enorm. Und der Druck hat natürlich zugenommen in den vergangenen Wochen. Das ging los mit diesem bitteren FA Cup aus gegen Manchester United, das niemals zustande kommen darf. So, und damit war der Pokal weg. Und dann kommt dieses unglückliche Unentschieden gegen Manchester United in der Liga, das du eigentlich auch unbedingt gewinnen musst. So, und diese beiden Spiele gegen den Erzrivalen, die haben sich festgesetzt bei Liverpool. Und dadurch sind sie extrem unter Druck geraten, auch in der Europa League. Und sie mussten dann in gewisser Weise auch für sich selber wieder diesen Erfolg holen. Und dann kam eben bei diesem Hinspiel gegen Atalanta Bergamo zusammen, dass Jürgen Klopp seine Mannschaft stark verändert hat. Dazu war die Stimmung im Club nicht gut, weil die Besitzer die Preise erhöht haben. So eine Atmosphäre in Anfield am Europapokalabend habe ich selten erlebt. Das war richtig mies für die Verhältnisse von Liverpool. So, dann kriegst du einen weiteren Nackenschlag und dann bist du auch in der Liga derart unter Zugzwang, weil es dann die letzte Chance ist, noch einen Pokal in dieser Saison zu gewinnen. So, das ist die eine mentale Geschichte und die andere ist halt, dass dieser Mannschaft Frische fehlt, wie allen Spitzenvereinen in England. Und das lässt sich ja auch gar nicht anders wegdeuten. Das hast du gesehen bei Manchester City gegen Real Madrid, das hast du gesehen bei Arsenal gegen die Bayern. Man muss sich das ja mal vorstellen, zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt hast du hier einen Dreikampf in England und du musst jede Woche mehr oder weniger deine allerbesten Spieler aufbieten, um diese Partien zu gewinnen. Anders hast du keine Chance gegen das, was Everton da gestern Abend veranstaltet hat. Und ich glaube, dass das häufig international unterschätzt wird, weil die Liga einfach in Spanien entschieden ist und sie ist in Deutschland entschieden. Und da geht es nicht immer nur um den physischen Aspekt, sondern auch um das Mentale. Du musst jeden dritten Tag und in welchem Hotel sind wir diesmal, gegen welchen Gegner spielen wir diesmal, das merkst du den Spielern dann an. Und natürlich auch bei den vergebenen Torchancen. Wenn du dann eine vergibst und wenn du zwei vergibst, dann fehlt dir das Vertrauen, da fehlt dir die Zuversicht und dann kommst du aus dieser Spirale schlecht heraus. Und bei Liverpool wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr zum Ende der Saison.
Ja, ich habe mich dann gestern, ich muss doch ein kleines bisschen tiefer in meinem Gedächtnis graben, wer denn der grandiose Sturm von Liverpool war. Aber Andreas, so schnell vergeht die Zeit, dass Roberto Firmino da vorne drin war, vor allen Dingen auch Sadio Mané, der unbestätigten Gerüchten nach sogar mal für ein paar Monate in München war. Aber das war eine glorreiche Zeit und ich hoffe, dass man die damals ausreichend geschätzt hat als Liverpool-Sympathisant, der ich jetzt nicht zwingend bin, aber ich bin ein Klopp-Sympathisant.
Ja, also das ist ganz sicher so, dass das natürlich auch eine Truppe war, die, also ein Dreigestirn vorne, die über Jahre hinweg den Fußball des FC Liverpool geprägt haben. Und in die Zeit fiel ja die Meisterschaft und der Sieg in der Champions League. Also das war natürlich ein Resultat von denen, unter anderem von der Qualität, die sie in vorderster Linie hatten. Was sie halt dann versucht haben, natürlich, als die alle älter wurden, war ein Umbau Schritt für Schritt. Das hat nicht ganz so geklappt und man kann tatsächlich sagen, dass also das, was sie damals hatten mit einem Firmino und mit einem Mané in Topform zusammen mit Mohamed Salah, der zumindest mal eine Zeit lang in die Diskussion um den besten Spieler der Welt gehört hat, was er im Moment auch realistischerweise gesehen nicht mehr ist, das haben sie im Moment nicht mehr auf dem Platz. Das ist einfach ein Teil der Realität, ja.
Ja. So, jetzt
Ich
ist.
glaube, dass sich die Mannschaft einfach verschoben hat. Die Struktur, ich sehe diese Mannschaft nach wie vor als absolut hervorragend zusammengestellt. Und du hast früher sicherlich diese drei Angriffsspitzen gehabt, die für eine Menge Tore gesorgt haben. Aber sag mir mal einen, der dahinter noch einen Treffer erzielt hat. Also aus
Ja,
dem
die haben immer
Mittelfeld haben die ja
gespielt, ja.
damals überhaupt keine Tore erzielt. So, die haben geschuftet dafür, dass die da drei vorne einen großen Fußball absolviert haben. Das war äußerst abhängig und das hat auch nicht immer funktioniert. Ich kann mich an einige Saisons erinnern, wo Verletzungen ins Spiel gekommen sind und diese Mannschaft dann extrem in Schwierigkeiten geraten ist. Jetzt hat sie eine andere Struktur. Sie haben wunderbare Mittelfeldspieler, Szoboszlai, McAllister, die schießen dir einen Haufen Tore. So, und vorne, also wenn man die Bestbesetzung nimmt mit Luis Diaz, einem Mohamed Salah und in der Mitte vielleicht einem Gakpo oder einem Diogo Jota, also da können wir bitte nicht drüber sprechen, dass die Substanz nicht da ist. Und die ist da und die war auch ein Dreivierteljahr da. Nur es kommen einfach extrem viele Verletzungen zusammen im Februar und März. Davon haben sie sich damals noch erholen können, aber irgendwann holt dich das eben ein. So, dann kommt der Druck am Ende hinzu, dann kommt dazu, dass du selber wenig wechseln kannst. So, und wenn du dann einmal da hineinkommst, ist es halt schwierig, wieder rauszukommen. Und ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass sie die Torchancen haben. Sie müssen sie halt machen, aber das tun sie halt aus den bewährten Gründen nicht. Und jetzt läuft ihnen natürlich die Zeit davon, dass natürlich der Abstand immer größer wird auf die Spitze.
Jetzt ist Manchester United schon ein paar Mal angesprochen worden. Sven, wenn ich darf, möchte ich gleich nochmal bei dir bleiben, weil du selbst das Thema auch vorgeschlagen hast. Selbst meine Schüler, die sehr aufmerksam eigentlich alles begutachten, sagen, dass es Wahnsinn ist, dass das 4 zu 3 von Coventry nach 0 zu 3 Rückstand nicht anerkannt wurde. Jetzt gibt es, wie ich finde, eine leidige Diskussion, welchen Zeitpunkt des Abspiels nimmt man nun, um einen Abseits zu bestimmen oder nicht. Auch soll die Linie wieder falsch gelegt worden sein, egal. Aber wie ist es? Ja, Man United führt gegen Coventry mit 3 zu 0 und hat dann Glück, dass sie es im Elfmeterschießen gewinnen. Was sagt uns das über Manchester United? Was sagt uns das über den englischen Fußball? Sven, hilf mir weiter.
Ich glaube, es sind zwei Sachen, die du schon richtig vorweggenommen hast. Die eine Seite ist der englische Fußball und die andere Seite ist Manchester United. Du weißt in dieser Saison, dass du bei Manchester United immer erst dann aus dem Stadion gehst oder den Fernseher ausmachst, wenn das Spiel vorbei ist. Denn diese Mannschaft hat keine Substanz und ist entsprechend unberechenbar in jeglicher Hinsicht. Das hast du auch gestern Abend wieder beim 4:2 gegen Sheffield gemerkt, als sie zweimal in Rückstand lagen. Deswegen glaube ich, hat sich das auch in dem Kopf eines Zweitligisten irgendwo festgebrannt. Hey, das ist Manchester United, das ist der Rekordmeister, ohne jede Frage. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, tatsächlich auch mal Rückstände zu drehen und darauf zu hoffen, dass sich irgendwie ein paar Dinge fügen. Und die haben sich halt am Sonntag gefügt. Es war jetzt nicht so, dass Manchester United da komplett eingebrochen ist, sondern sie haben halt auch einfach dann ein bisschen das Spielglück gehabt. Sie haben Tore geschossen, die du normalerweise nicht erzielst, über einen Elfmeter, über einen abgefälschten Schuss. Aber du hast einfach gemerkt, da ist ein Zweitligist, der irgendwo seine Chance bis zum Schluss sucht. Und das ist ja auch das Schöne des englischen Fußballs oder generell dieser Pokalduelle, dass es halt einfach bei all den Gesetzmäßigkeiten, die vorhanden sind, am Ende es immer noch Fußball ist und du nicht weißt, wie es ausgeht. Und obwohl das so bitter war am Ende für Coventry City, dass sie dieses Spiel nicht gewonnen haben, glaube ich, ist es ein Erlebnis, das diese Fans nie vergessen werden. Und lieber mal ein Siegtor für 90 Sekunden erzielt haben gegen Manchester United als gar kein.
Tja, Giovanni Elber war vor 2 Tagen im Stadion an der Schleißheimer Straße Und es ist halt das Traurige in diesen VAR-Zeiten, dass möglicherweise mehr Gerechtigkeit herrscht, aber diese Emotion für 90 Sekunden nur, dass das dann wieder zurückgenommen wird, ganz, ganz schwierig. Letzte Frage hier in diesem England-Teil, Andreas, und da kann der Sven natürlich auch gleich dazu einspringen. Ist es nicht ein bisschen befremdlich für Arsenal-Sympathisanten? Und da möchte ich dich schon darunter rein, aus historischer Sicht auch, dass man gegen Bayern, naja, also die Bayern sagen, es war verdient, es war auch eine 50-50-Proposition, fand ich, vielleicht 51-49 für die Bayern, dass man dort aber sehr wenig auf die Platte kriegt und dann Chelsea aus dem eigenen Stadion rausschießt. Das ist für mich nicht stimmig, Andreas.
Also, wenn man sich jetzt mal anguckt, was in den unterschiedlichen Partien passiert ist, dann ist ein Teil ganz sicher, dass der FC Bayern sich Arsenal ganz genau angeschaut hat und die Mannschaft analysiert hat. Und Thomas Tuchel hat den FC Bayern, der ja sonst immer, wir kennen ja mehr San Mir, ja, wir machen, was wir machen, egal was die anderen tun, seine Mannschaft gegen Arsenal komplett am Gegner ausgerichtet hat. Und tatsächlich Arsenal auch den Ballbesitz überlassen hat und es aber geschafft hat, die wichtigsten Schaltzentralen von Arsenal tatsächlich auch auszuschalten. Und das war der Schlüssel dafür, dass Arsenal gegen Bayern verloren hat. Bayern hat außerdem super im Umschaltspiel gespielt, vor allen Dingen an Leroy Sané im Hinspiel. Das war grandios, aber da haben sie wirklich richtig gut ausgesehen in den Momenten, wo sie umgeschaltet haben. Und Arsenal hat im Hinspiel auch ein paar Fehler gemacht, die sie in der Liga nicht gemacht haben. Also diese Sachen kommen zusammen. Aber das war vor allen Dingen für mich ein Thomas Tuchel-Sieg für Bayern gegen Arsenal, weil der mit seiner Ausrichtung die Mannschaft halt perfekt vorbereitet hatte. Jetzt spielt Arsenal dann der Liga gegen Chelsea. Chelsea ist ein zusammengewürfelter Haufen, wo über Jahre hinweg permanent die Trainer gewechselt wurden, viele teure Spieler gekauft wurden, die halt nur dummerweise nicht wirklich zusammenpassen. Und dann spielen die gegen Arsenal und man hat nicht den Eindruck, dass die sich irgendwelche Gedanken gemacht haben, wie man Arsenal am besten verteidigt, und dann kriegst du halt 5 Tore. Also ich glaube, das ist letzten Endes der Unterschied zwischen diesen beiden. Es sind ja nicht zwei Partien, sondern 3 Spiele, die 2 gegen die Bayern und dem gegen Chelsea.
Stimmst du dieser Expertise von Andreas zu und wie siehst du jetzt das Meisterschaftsrennen? Siehst du das auf 2 Mannschaften reduziert? Liverpool ist ja nicht weit hinten, aber schon langsam gehen den englischen Clubs die Spiele aus, Sven.
Was soll ich da noch ergänzen, Jens? Ich spiele nochmal die Analyse von Andreas ein, dann hast du auch meine Meinung dazu. Denn das Entscheidende ist ja, dass Thomas Tuchel nicht nur das gegnerische Team analysiert hat, sondern ja auch das eigene. Er weiß ja ganz genau, zu was seine Mannschaft in der Lage ist. Und zwar ein defensiver, kompakter Block mit individueller Klasse, um dann möglichst auch über Konterfußball zum Erfolg zu kommen. Das funktioniert mit diesem Team. Die einzelnen Spieler sind aus meiner Sicht nicht so richtig in der Lage, defensiv Zweikämpfe zu gewinnen. Aber im Verbund kriegen sie es dann hin. Und das hat das beste Ligaspiel in dieser Saison gezeigt, nämlich der Heimerfolg gegen den VfB Stuttgart und eben diese beiden Duelle gegen den FC Arsenal. Und wenn ich jetzt lese, dass das doch diese Mannschaft Qualität hat und dass man das, warum das nicht öfter geht, ja, das geht deswegen nicht öfter, weil mit dieser Spielweise man ein FC Bayern München kaum beim FC Heidenheim auftreten kann oder bei Union Berlin. Und sobald diese Mannschaft einen Ballbesitzfußball in der gegnerischen Hälfte anbieten muss und dann selber große Räume hinter sich bietet, scheint diese Elf nicht in der Lage zu sein, das kompakt und anständig, vor allem auch in der Mitte, zu verteidigen. Das ist das Dilemma, in das er aus meiner Sicht steckt. Und gegen Real Madrid wird es spannend werden, weil ich glaube, Real wird es ähnlich anlegen wie Bayern München. Und dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, wer wieder den ersten Zug macht oder wer den ersten Fehler begeht. Denn ich glaube, eine andere Herangehensweise kann der FC Bayern nicht wählen als diese gegen den FC Arsenal. Und fairerweise muss man sagen, dass diese Herangehensweise gegen den FC Arsenal vermutlich auch die bestmögliche ist. Denn eine individuell gut besetzte Mannschaft, die fleißig um den eigenen Strafraum herum verteidigt, ist für jedes Team dieser Welt unangenehm. Bezüglich deiner Frage in der Premier League, ich glaube nicht mal mehr, dass es ein Meisterschaftsrennen ist. Ich vermute, dass es Manchester City und dann die anderen beiden. Und City muss etwas anbieten. Und wenn sie das tun, dann können wir wieder über ein Rennen sprechen. Aber erstmal müssen sie irgendwo Punkte liegen lassen. Eventuell gegen Brighton, Nottingham, einige Möglichkeiten gibt es noch. Es stehen 4 Auswärtsspiele an. Aber realistisch gesagt ist dieser Titel eigentlich an Manchester City vergeben, wenn man zur Referenz sieht, dass sie in den letzten Jahren unter Druck sauber ihre Spiele absolviert haben. Jetzt fällt auch noch die Champions League weg, sprich die Partien unter der Woche sind nicht mehr vorhanden, um dort vielleicht irgendwo Kraft zu lassen. Also wenn City das seriös und sauber herunterspielt, dann wird Arsenal und Liverpool veranstalten können, was sie wollen, dann werden sie nicht mehr vorbeikommen.
Und jetzt muss ich doch noch eine Rausschmeißerfrage quasi stellen. Realistischerweise hat Thomas Tuchel als Trainer in der Premier League eine Zukunft irgendwo. Zu Chelsea wird er ja nicht zurückgehen. Aber zu Liverpool wird er auch nicht gehen. Und er wird aber auch nicht zu Brighton gehen, weil das nicht seinen Ansprüchen genügt
Ja,
ist.
Manchester United ist doch das, was man regelmäßig liest. Und die könnten einen Thomas Tuchel gebrauchen bei dem Chaos, was ich bei denen sehe. Das wäre jetzt nur mal so ein Satz dazu.
Sven, was sagst du?
Ich glaube, Thomas Tuchel ist überall auf der Welt gefragt. Also sag mir einen Verein, der den nicht haben möchte. Wir reden hier
FC
über,
Bayern München
bei allem
gerade.
Respekt, über einen der absoluten Weltklasse-Trainer auf diesem Markt. Da gibt es nur eine Handvoll davon. Dass Bayern München ihn nicht haben will oder nicht mehr, glaube ich, werden sie bereuen. Denn die Tendenz in England zeigt doch ganz klar, dass die Macht beim Trainer liegen muss. Das beweist der FC Liverpool, das beweist Manchester City, das beweist Arsenal, das beweist Newcastle. Das beweist mittlerweile auch Aston Villa. Der Erfolg spricht für sich. Und ich habe das Gefühl, dass es noch zwei Vereine auf dieser Welt gibt, bei denen es ein bisschen anders ist. Der eine Verein ist Real Madrid. Real besitzt aus meiner Sicht noch den Luxus, dass sie tatsächlich alle Spieler bekommen, die sie haben möchten. Da reden wir jetzt über Bellingham und Mbappé zum Beispiel. Und der FC Bayern. Die Münchner waren auch gewohnt, dass sie zumindest in Deutschland mehr oder weniger freie Auswahl hatten. Das hat sich mittlerweile gedreht und das zeigt auch die aktuelle Diskussion. Bayern München kommt nicht mehr an die Trainer heran, die sie gern haben wollen. Und sie kommen auch nicht mehr unbedingt an die Spieler heran, die sie gern haben wollen. Ich glaube, dass das Konstrukt in München, wonach die Führungsetage die Richtung vorgibt und der Trainer das nur ausführt, ein bisschen abgelaufen ist. Und ich glaube, wenn sie sich dort nicht anpassen, dann wird das dauerhaft nicht zum Erfolg führen. Das zeigt diese Saison. Und wenn ich jetzt lese, dass eventuell Ralf Rangnick neuer Trainer werden soll, dann wird er genau auf diese Dinge achten, die auch Thomas Tuchel haben wollte und die Tuchel letztlich verwehrt worden sind.
Und das würde ich ganz gerne nochmal unterstreichen, auch wenn das jetzt der England-Teil hier ist. Aber es ist ja tatsächlich so, dass bei den Diskussionen mit Ralf Rangnick genau dieses Thema aufs Tableau kommt, weil der FC Bayern, das will ich jetzt nur noch ein bisschen ausführlicher ausformulieren, weil beim FC Bayern die Führungsetage mehr oder weniger bestimmt hat, welche Spieler verpflichtet wurden. Und der Trainer ist sicher mal angehört worden, aber entschieden hat er nichts. Ja, und das ist schon seit Jahren aus meiner Sicht beim FC Bayern ein Problem geworden. Und das war ein Problem für Thomas Tuchel. Der hat ja ganz eindeutig im vergangenen Sommer zum Beispiel in der defensiven Strategie, da haben wir ja auch dann schon drüber geredet, in der defensiven Strategie, wie kontrollieren wir das Spiel im eigenen Ballbesitz gefordert, dass da ein defensiv orientierter Sechser kommt. Den hat er nicht gekriegt. Und für Ralf Rangnick, das war ja schon zu lesen, geht es offensichtlich, wenn der in Bayern das machen sollte, genau darum, dass man keine Spieler verpflichtet, die der Trainer nicht haben will, weil, sind wir mal ganz ehrlich, weil das eigentlich auch keinen Sinn ergibt, denn wozu würde ich denn einem Trainer Spieler verpflichten, die er dann einsetzen muss, obwohl er nicht an sie glaubt? Das ist noch nie ein Schuh draus geworden aus dieser ganzen Logik, auch wenn die Bayern immer gesagt haben, naja, wenn wir dann halt einen Trainer entlassen irgendwann mal, da wollen wir nicht mit einer Mannschaft da sitzen, die nur für ihn auf ihn zugeschnitten wurde. Und da sind wir dann auch wieder am Punkt, dass der FC Bayern ja, obwohl sie 11-mal hintereinander die deutsche Meisterschaft gewonnen haben, wie oft den Trainer gewechselt haben in der Zeit. Also da war ja die beste Serie in der Geschichte des deutschen Fußballs hinzulegen mit Meistertiteln hintereinander ja nie gut genug.
Gut, alles klar. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich beim Sven, der wahrscheinlich schon fast wieder auf dem Weg nach London ist. Sven, vielen, vielen Dank. Andreas bleibt noch hier, denn gleich sprechen wir mit Sebastian Wessling über den anderen Verein, bei dem alles anders ist, nämlich über den Ballspielverein Borussia von 1909.